Ein großes Jubiläum steht an in diesem Jahr für den SWR und die ganze zeitgenössische Musik. 100 Jahre Donaueschinger Musiktage. Das bedeutet unzählige Uraufführungen, das Aufeinandertreffen der namhaftesten Komponistinnen und Komponisten, Überraschungen, Skandale, musikalische Meilensteine der Avantgarde. Gar nicht so einfach, das alles mal zu bündeln, diese 100 Jahre zusammenzufassen und zu präsentieren. Meinen beiden Kollegen Björn Gottstein und Michael Repan ist es gelungen. Sie haben ein Buch herausgegeben über die Geschichte der Donaueschinger Musiktage. Am 12. Oktober wird es erscheinen unter dem bezeichnenden Titel Gegenwärtig. Mit einem der beiden Herausgeber, mit Michael Repan, bin ich jetzt verbunden. Gegenwärtig. Wie lange hat es gedauert, bis ihr auf den Titel gekommen seid?
Das war in letzter Konsequenz eine Spontanentscheidung. Wie das so ist, es musste ein Titel her und wir haben uns überlegt, was fasst Donaueschingen in einem Wort zusammen? Ich meine, es ist ein bisschen paradox, ein Buch über eine 100-jährige Geschichte gegenwärtig zu nennen, aber vielleicht genau in dieser Paradoxie soll das ausgedrückt werden, dass Donaueschingen eigentlich immer ein Festival der Gegenwartsmusik war und das eben seit 100 Jahren und so kam es zu diesem Titel Gegenwärtig.
Ganz interessant ist auch das Titelfoto von diesem Buch. Da sitzen nämlich zwei Damen an der Kasse und es steht daran ausverkauft. War das immer so, dass die Donaueschinger Musiktage fast immer ausverkauft waren?
Soweit ich weiß, hat sich das von Anfang an das Festival eines ganz regen Publikumsinteresses erfreut. Ob jetzt wirklich jedes Konzert im Einzelnen ausverkauft war, vermag ich nicht mit Sicherheit zu behaupten. Das Bild war eher... Da steckt ja so ein bisschen Ironie auch drin und eine Selbstbehauptung natürlich, ein Selbstbewusstsein. Also unsere Konzerte sind ausverkauft, hier findet was statt, was ganz wichtig ist. Das sollte dieses Bild eigentlich ausdrücken. Außerdem ist es ein wirklich sehr schönes Motiv, das ich beim Scrollen und beim Suchen durch die Archive da gefunden habe.
Ja, da sind wir gleich beim Thema. Neben den vielen Autorentexten und Komponistenstatements beeindrucken nämlich vor allem die vielen Fotos. 164 Fotografien sind es. Wie und wo habt ihr die denn gesichtet und vor allem erstmal gefunden?
Es ist einiges natürlich vorhanden im historischen Archiv des SWR. Da gibt es Massen an Fotos aus der Zeit oder von der Zeit an, seit der Südwestfunk, dann später der Südwestrundfunk am Festival beteiligt ist, das heißt seit Anfang der 50er Jahre. Dann gibt es einen sehr großen Bestand an Fotos im Staatsarchiv in Freiburg und natürlich aus der Frühphase von 21 bis 30 im Archiv, im fürstlich-fürstenbergischen Archiv in Donaueschingen. Und es ist unglaublich viel, was es da gibt an Fotografien, wahnsinnig tolle Motive. Es sind 164 Fotos geworden, es hätten noch 300 werden können oder 500. Also es gibt wirklich eine wahnsinnige Masse an Fotografien, die über dieses Festival mindestens ebenso viel sagen und dokumentieren wie diese Texte, die wir in das Buch aufgenommen haben.
Gar nicht so einfach, da wahrscheinlich die Auswahl zu treffen.
Absolut
dann, ne?
Nicht, ne?
Wie geht man denn so ein Riesenprojekt dann überhaupt an? Also auf jeden Fall chronologisch oder gab es auch noch andere Ansätze?
Wir hatten zweierlei im Sinn von Anfang an. Einerseits natürlich, man muss die Geschichte dieses Festivals dokumentieren. Das haben wir gemacht, indem wir mehrere Autorinnen und Autoren gebeten haben, tatsächlich historiografisch dieses Festival zu betrachten. Das geht bei der Gründung los und endet in der Gegenwart. Es gibt Essays zu, sagen wir mal, Spezialaspekten dieses Festivals, über die Klangkunst, über den Jazz, über außereuropäische Musik. Und die andere Textsorte, die in diesem Buch auftaucht, sind ganz persönliche Berichte. Also ein bisschen dieses Mein Donaueschingen. Wir haben viele Komponistinnen, Komponisten, aber auch andere Besucherinnen und Besucher, die mit dem Festival treu verbunden sind, angeschrieben und sie gebeten, schreib uns etwas über dieses Festival aus deiner Sicht, wie du das erlebt hast. Wir haben da gar nicht große Vorgaben gemacht, sondern wirklich den Autorinnen und Autoren freigestellt, wie sie da Bezug nehmen auf dieses Festival. Und auf diese Weise sind diese persönlichen Berichte entstanden, die als sehr schöne Ergänzung zu diesem eher schon etwas offiziellen historischen bestehen.
Gab es denn da eigentlich noch irgendwelche Überraschungen jetzt speziell für dich? Also hast du dich manchmal gewundert über irgendwelche Ereignisse?
Ich war überrascht, wie sich dieses Festival in der Nachkriegszeit entwickelt hat, in einer relativ kurzen Zeit. Wenn man sich das anschaut, Ende der 40er Jahre, Anfang der 50er Jahre, da sind die Protagonisten Leute wie Igor Stravinsky und Olivier Messiaen, also eher Vertreter eines, sagen wir mal, traditionelleren Kompositions- und Musikbegriffs. Und dann kommen da relativ schnell die, sag ich mal, die jungen Wilden rein, Stockhausen, Boulez, Nono. Und das entwickelt sich in relativ kurzer Zeit, wo das Festival eigentlich von so einer gewissen Traditionsverhaftetheit wirklich zu einem Impulsgeber der Gegenwart, der Gegenwartsmusik wird.
Eine Zeit lang hatten die Festspiele ja in Baden-Baden und dann in Berlin stattgefunden. Mhm. Nach dem Krieg sind sie dann zurück in den Schwarzwald. Ist dieser kleine, hochgelegene Ort eigentlich auch irgendwie prägend gewesen für die Entwicklung der Musiktage? Also hätten die Musiktage sich woanders vielleicht anders entwickelt?
Ich glaube ja. Ich glaube, dieser Ort ist sehr wichtig. Es ist ein bisschen schwierig zu fassen, warum oder was das ausmacht, aber er hat ja eine ganz bestimmte Atmosphäre und das hat er bis heute. Also wenn da an diesem einen Wochenende in diese vergleichsweise kleine Stadt Tausende von neue Musikbegeisterten strömen, das hat ein bisschen was Skurriles auch natürlich. Und ich glaube, das muss eigentlich schon immer so gewesen sein von Anfang an. Und dieser Ort hat dem Festival auf irgendeine Weise seinen Stempel aufgedrückt, da bin ich ganz sicher.
So ein bisschen vielleicht Zauberberg-Atmosphäre, oder?
Ja, das ist gar nicht so schlecht, der Vergleich.
Seit 1949 ist der SWR Mitveranstalter der Donaueschinger Musiktage, damals noch Südwestfunk. Wie hat sich das denn nochmal auf die Musiktage dann ausgewirkt?
Das war Ende der 40er Jahre so, dass tatsächlich so ein bisschen das Problem war, wie setzt man dieses Festival fort? Es gab ja von 33 bis 45 wurde das Festival politisch auf Linie gebracht, sage ich mal. Das hieß dann Oberrheinisches Musikfestival oder Oberrheinische Musiktage und war der Pflege von Volksmusik und Militärmusik verschrieben. Und jetzt hatte man dieses Festival nach dem Krieg, man hat sich entschieden, das wieder aufzunehmen. Aber so ein bisschen gebrach es an Ideen, wie man das im Einzelnen macht. Und dann sind die Verantwortlichen aus Donaueschingen an den Südwestfunk in Person von Heinrich Strobel, dem damaligen Musikchef, herangetreten und sagten, kannst du uns da behilflich sein? Du hast diese Expertise. Kannst du uns sagen, wie es mit dem Festival weitergehen soll? Und Strobel hat diese Anfrage bereitwillig aufgenommen und so ist es zu dieser Zusammenarbeit, die bis heute Bestand hat, gekommen.
Musikalische Avantgarde, dazu gehört in Donaueschingen seit jeher auch der Jazz, gehört auch die außereuropäische Musik. Welchen Raum bekommen die in eurem Buch?
Es gibt jeweils ein Essay zum Jazz, zur außereuropäischen Musik und zur Klangkunst. Das ist ja auch ein ganz wichtiges Charakteristikum der Donaueschinger Musiktage, dass sie eben nicht nur die Konzertmusik, die Kammermusik und die Orchestermusik auf dem Programm hat, sondern eben auch Klangkunst ausstellt oder im öffentlichen Raum anbietet und dass es eben schon seit den 50er Jahren Joachim Ernst Behrendt, der legendäre Jazzredakteur des Südwestfunks, hat das entwickelt, diese Jazz-Sessions in Donaueschingen, die seit den 50er Jahren bereits stattfinden und wo in der Anfangsphase wirklich die Granden der Jazzmusik da waren und nicht nur in der Anfangsphase, sondern das hat sich weiterentwickelt. Bis heute ist das ein wichtiger Bestandteil des Festivals geblieben, dass es eben nicht nur die Avantgarde der neuen Musik beleuchtet, sondern auch die Avantgarde im Jazz.
Dann gibt es ja noch ein ganz merkwürdiges, man kann schon sagen, Missverhältnis. Also auf der einen Seite die musikalische Avantgarde, auf der anderen Seite ist Donaueschingen ja auch ein Fürstensitz. Also da lebt ein Fürst, der ja auch irgendwie in Erscheinung tritt bei den Musiktagen. Wie nimmst du das denn wahr?
Das ist besonders im Buch zu erkennen in den Essays über die Frühphase der Donaueschinger Musiktage, dass das Haus zu Fürstenberg tatsächlich da einen ganz massiven Einfluss genommen hat. Ich erkläre mir das ein bisschen so, das war nach dem Ersten Weltkrieg, die Adelsprivilegien waren abgeschafft und man musste sich so ein Ventil suchen, wie kann man dann jetzt mäzenatisch in Erscheinung treten, wie kann man sich denn als Fürstenhaus profilieren. Und ich glaube, da war diese Idee von Fürst Max Egon II. Zu sagen, wir knüpfen an die musikalische Tradition, die im Haus Fürstenberg durchaus vorhanden ist. Die hatten eine Hofkapelle, Mozart war da zu Gast zu seiner Zeit. Wir knüpfen daran an und initiieren ein Festival, das sich insbesondere der Gegenwartsmusik, den jungen Komponisten widmet. Und ja, dieses Mäzenatentum, das so ein bisschen was Feudales hat, das schwingt in der Stadt ja bis heute immer noch mit. Es gibt die fürstlich-fürstenbergischen Sammlungen, die fürstlich-fürstenbergische Bibliothek und so weiter. Also das begegnet einem auf Schritt und Tritt bis heute eigentlich.
Donaueschingen, ich meine, das ist ja auch ein Synonym für eine gewisse Entwicklung der zeitgenössischen Musik. Welchen Eindruck macht denn dieser Begriff unter den zeitgenössischen Komponistinnen und Komponisten? Wie nehmen die diesen Begriff Donaueschingen wahr? Ist das immer nur positiv besetzt?
Ja, also wenn man sich die Textsorte, die ich vorhin angesprochen habe, diese persönlichen Berichte, die sich in dem Buch finden, ansieht, das sind ja in erster Linie Komponistinnen und Komponisten, die das verfasst haben. Und da ist schon ein sehr positives Verhältnis diesem Donaueschingen, in diesem Phänomen Donaueschingen gegenüber, eine Wertschätzung, teilweise vielleicht so ein bisschen eine Übermächtigkeit schwingt damit, die erlebt wird, die von diesem Festival ausgeht. Aber eigentlich ist es ein sehr, ich sage jetzt mal, ein sehr freundliches Verhältnis, das die Komponistinnen und Komponisten zu diesem Festival haben.
Ein Rückblick ist nichts ohne den Blick nach vorn. Wohin geht das Festival? Wird diese Frage auch in dem Buch gestellt?
In erster Linie ist es ein Buch, das die Historie des Festivals abbilden soll. Das war uns ganz wichtig. Aber es schwingt natürlich immer in der Abbildung der Historie auch der Blick in die Zukunft mit. Und der letzte chronologische Essay von Lydia Jeschke endet ja tatsächlich im Jahr 2020. Und da sind ja die jüngsten Entwicklungen, die Björn Gottstein in seiner Zeit als Festivalleiter angestoßen hat, besprochen. Und ein weiterer Essay beschäftigt sich mit den außereuropäischen Musikformen bei den Donaueschinger Musiktagen. Und das ist ja etwas, was ja tatsächlich in der kommenden Festivalausgabe breiten Raum einnehmen wird mit dem Projekt Donaueschingen Global, das wirklich exklusiv den Erscheinungsformen neuer Musik außerhalb des europäischen oder abendländischen Raums gewidmet ist. Und insofern ist das natürlich auch schon in der Historie angelegt und wird sich bei diesem Festival in diesem Jahr besonders niederschlagen.
Also es bleibt spannend in Donaueschingen.
Auf jeden Fall.
100 Jahre Donaueschinger Musiktage. Darüber erscheint am 12. Oktober beim Henschel Verlag das umfassende und sehr lesenswerte Buch Gegenwärtig. Mit einem der beiden Herausgeber, mit meinem Kollegen Michael Repan, habe ich mich darüber unterhalten. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke dir, Ines.